Halloha und happy welcome zu einer neuen Folge beim Podcast Challenged. Heute habe ich den wunderbaren Christian Winkel an meiner Seite und es wird so, so spannend. Denn den Christian, den kenne ich schon eine ganze Weile und bei ihm geht heute alles um das Thema Fliegen, Fliegerei, Flugangst und wir werden tief einsteigen. Ich kenne den Christian schon eine ganze Weile jetzt und er hat so viele Geschichten zu erzählen und kann auch, glaube ich, ganz, ganz viele Ängste nehmen rund ums Fliegen und deswegen freue ich mich, Christian, dass du heute da bist und wir über dieses ganze Thema und die große Challenge Flugangst sprechen können, von der ich selbst auch, ich würde sagen, Flugangst beschreibt sich ja auch in unterschiedlichen Stadien, aber von der ich auch selbst ein bisschen betroffen bin, deswegen freue ich mich auf dieses Gespräch heute. Und du kannst dich aber erstmal vorstellen, wer bist du, was machst du, wie bist du zum Fliegen gekommen und ja, was ist auch so dein Background in der Fliegerei?
Ja, hallo Tina, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich bei deiner Podcast-Challenge hier dabei sein darf. Ja, danke für die Introduction erstmal und für alle, die zuhören. Ja, mein Name ist Christian Winkel. Ich war oder ich bin seit mittlerweile über 30 Jahren in der Luftfahrt, bin mittlerweile 27 Jahre als Flugkapitän, Fluglehrer und Prüfer tätig. Früher in einem österreichischen großen Unternehmen. Mittlerweile bin ich woanders, zu 50% immer noch im aktiven Flugdienst. Und die anderen 50%, die widme ich anderen Menschen, die sich gerne weiterentwickeln möchten, die auch gerne von den Prinzipien der Luftfahrt profitieren können, nämlich Unternehmer, Manager, Führungskräfte, aber auch Menschen, die generell sich weiterentwickeln möchten, weil wir Piloten, und es wundert mich immer wieder, dass Unternehmen nicht mehr auf diese Prinzipien zurückgreifen, weil die sind ja kein geheimes Gut, die irgendwo in einer goldenen Schatulle versteckt sind, sondern das sind ja eigentlich Prinzipien, die allgemein bekannt sind. Die kann jeder googeln, diese nicht technischen Fähigkeiten, wie wir das bezeichnen, also nicht die Fähigkeiten, ein Flugzeug zu führen, sondern diese Interpersonal Skills zu leben, Führungsqualitäten entwickeln, eine effiziente Art der Kommunikation zu entwickeln, ein Bewusstsein für die Situation zu schärfen und dementsprechend entschlossene Entscheidungen zu treffen. Und was heute immer wichtiger wird, nämlich den Umgang mit Menschen, dieses People Management, mit Teams zu arbeiten, Teams zu kreieren oder zusammenzustellen und auch Teams zu fördern und zu richtig zu fordern. Und meine Mission ist es, Menschen, die genau diese Prinzipien und Fähigkeiten besser entwickeln möchten, gerade Führungskräfte, Manager, die mit sehr vielen Menschen zu tun haben, denen gebe ich auch im Rahmen meines Coachings meine Erkenntnisse und Weisheiten unter Anführungszeichen weiter. Und ich verbinde das immer mit Fliegen selbst. Das heißt, meine Kunden, die steigen mit mir in ein Flugzeug und fliegen mit mir in der schönsten Gegend Europas, wie ich es gerne bezeichne, nämlich hier am Bodensee, mit mir über die Alpen und werden ganz wichtige Eye-Opener dort oben in der Luft erleben, nämlich was Priorisierung, Fokussierung und auch Kontrolle, was dieses Thema anbelangt. Ja, privat bin ich schon über 50. Also ich habe sehr, sehr viel Lebenserfahrung mittlerweile mitgenommen. Nicht nur auf beruflicher Ebene, sondern natürlich auch im privaten Bereich. Bin durch viele Täler der Tränen spaziert und irgendwann mal habe auch ich erkannt, dass jedes Tal der Tränen ein Ende hat. Aber ganz, ganz wichtig ist, jemanden an seiner Seite zu haben, der neben demjenigen, der durch das Tal der Tränen gehen muss, herspaziert, aber nicht nur als derjenige, der zuhört, sondern auch Lösungen, Vorschläge, Inputs und Impulse liefert, um dieses Tal möglichst kurz in der Verweildauer zu gestalten und auch um Schlüssel und Wege zu finden, auch seine Ziele schneller zu erreichen.
Ja, und aus dieser Genialität haben wir seine Brand Wingman kreiert in meinem unternehmerischen Business-Kontext. Deswegen habe ich jetzt lange mit dem Christian zusammengearbeitet. Und zwischendurch sind immer wieder so Geschichten hochgekommen, weil ich natürlich auch ganz, ganz viele Fragen immer hatte, wenn ich jetzt gerade vor einem Flug war oder nach einem Flug. Und deswegen ist es ja heute so ein bisschen off the topic. All die Fragen, die ich so rund um unsere Zusammenarbeit dir immer wieder gestellt habe zur Fliegerei und all den Risiken und all den Gefahren, weil wie gesagt, das auch ein Thema ist, was mich bei der Flugangst selbst immer so ein bisschen beschäftigt. Und deswegen freue ich mich, dass wir da heute ein bisschen tiefer einsteigen können. Denn wie gesagt, auch da hast du Expertise und du hilfst dem einen oder anderen auch gerne mal, seine Flugangst zu überwinden. Du bietest dazu auch Trainings, Coachings an. Da kannst du auch nochmal ganz kurz was zu erzählen. Was ist da so deine Herangehensweise, deine Arbeitsweise?
Ja, das hat sich eben auch aus diesen Führungskräfte-Coachings heraus entwickelt, weil gerade auch Manager und Führungskräfte sehr, sehr viel auf Reisen sind oder sein müssen oder sein dürfen, je nachdem, wie sie es halt sehen. Die Welt ist digital und global geworden und die Wege werden immer kürzer durch das Fliegen natürlich. Aber obwohl Fliegen teilweise wie Busfahren geworden ist, für 29,90 kommst du in ganz Europa und für ein paar Hunis kannst du dich auf der ganzen Welt bewegen. Aber auch deswegen ist für viele, gerade auch Manager und Unternehmer, oft mal dieses Kontrolle abgeben ein Thema. Sie sind im Flugzeug, sind sie eben der Passagier. Sie haben keinen Einfluss darauf, was passiert in einer Notfallsituation, die sehr, sehr selten vorkommen. Aber dennoch habe ich erkannt, dass das individuelle Coaching im Kontext der Flugangst sehr effizient ist. Ich mache zum Beispiel keine Coachings mit großen Gruppen, weil ich in anderen Flugangstseminaren gesehen habe, dass da sich die Menschen gerne gegenseitig aufschaukeln. Es gibt nämlich verschiedene Arten von Ängsten. Der eine hat Angst vor Turbulenz, der eine hat Angst vor engen Räumen, also dieses Klaustrophobische. Der eine hat Angst vor der Höhe, der andere hat Angst vom Sterben an sich. Und da versuche ich natürlich auch ein bisschen Spirituelles mit einzubringen. Das ist generell auch ein sehr großes Thema, hat nichts mit Wuhu und mit Steinen sprechen zu tun, sondern das hat sehr viel mit der eigenen Achtsamkeit zu tun. Und was ich mache, meine Flugangstseminare, das sind natürlich keine Seminare, die du um 199 Euro bekommst, denn es ist ein individuelles Coaching. Ich widme mich ganz, ganz dezidiert deiner Angst. Und es ist so in drei Teile aufgebaut. Das erste ist dieses kognitive, dieses bewusste Denken. Was macht dir Angst? Woher ist es entstanden? Ich gehe da nicht bis Adam und Eva zurück, bis in deine Kindheit. Aber es gibt irgendwo, gibt's einen Anlass dafür. Und diesen Anlass, dieses Ereignis herauszufiltern und in deinem Unterbewusstsein, was dann der zweite Teil ist, zu formatieren, sage ich immer, zu überschreiben. Du wirst es nie vergessen, aber in andere Routinen dich wiederzufinden, damit das Fliegen einfach leichter wird. Und der dritte Teil, also der erste Teil, ist dieses Kognitive zu lernen. Wodurch entstehen Turbulenzen zum Beispiel? Wie fliegt ein Flugzeug? Was übernehmen Piloten bei Turbulenzen für korrektive Aktionen, damit sie dieser Turbulenz eventuell ausweichen? Wie funktioniert das technisch mit dem Flugzeug? Weil viele glauben ja, dass Turbulenz gefährlich ist für ein Flugzeug. Das ist es aber nicht. Im Flugzeug ist es komplett egal und teilweise, das kann jeder googeln bei YouTube, in den Flugerprobungen, da werden ja die Flügel über mehrere Meter nach oben und nach unten gebogen und das Flugzeug, das darf keine strukturellen Schäden dadurch erleiden. Und jeder, der schon mal geflogen ist und vielleicht am Fenster gesessen hat und in eine Turbulenz gekommen ist, sieht, dass sich die Flügelspitzen ganz leicht bewegen. Und das sind aber Mikrobewegungen, die sind sogar wichtig, denn sie kompensieren, sie speichern diese Turbulenz und geben sie nur sehr reduziert an die Passagierkabine weiter. Also diese bewussten, diese kognitiven, lehrreichen, diese Wissensvermittlung ist der erste Teil. Der zweite Teil geht in das Unterbewusstsein. Woher kommt deine Angst? Wie können wir diese Angst überschreiben? Ich verwende dazu Meditations- und Atemtechniken. Und der dritte Teil ist, wir steigen gemeinsam in ein Flugzeug. Weil es gibt ja sehr viele Flugangstseminare, da besuchst du in einer größeren Gruppe ein Seminar, da wird wahrscheinlich von Piloten, auch so wie ich einer bin, dir erklärt, wie die Technik funktioniert und so weiter und so fort. Danach sitzt du vielleicht in einen Simulator rein oder Es wird in der ganzen Gruppe auf einem Flug von A nach B werden die ganzen Fluggeräusche quasi an einem richtig physischen Flug, Passagierflug, nachempfunden. Mein Ansatz ist aber der. Wie gesagt, ich mache das individuell im Einzelcoaching. Dann kann ich mich viel dezidierter und konzentrierter auf meine Coaches einlassen und auch ihre Ängste besser verstehen und sie sich dann auch besser verstehen und sitze mit ihnen in eine einmotorige, vierplätzige Cessna rein und dann gehen wir fliegen. Und indem Menschen tatsächlich auch das Steuer selber in die Hand nehmen, das heißt, jeder, der das möchte, bekommt von mir Anleitung, das Flugzeug selber zu fliegen. Und das hat ganz einen anderen Input auf das Angstgefühl. Ich vergleiche das ganz gern mit, viele Kinder empfinden Übelkeit, wenn sie mit dem Auto mitfahren auf einer kurvigen Straße. Sobald sie den Führerschein machen und selber fahren müssen oder dürfen, wird ihnen komischerweise nicht mehr schlecht, weil sie sich auf bestimmte Dinge fokussieren. Und genau das versuche ich auch zu vermitteln, wenn ich meine Kunden mit ins Flugzeug mitnehme. Und es ist noch keiner nicht eingestiegen, sondern es sind alle, die mitgeflogen sind oder dieses Programm durchgemacht haben, das dauert, wie gesagt, das sind 3 Sessions, maximal 4. Und danach, ich habe nur gute Referenzen und gute Resultate erzielt dadurch.
Ja, ich wäre jetzt fast auch selbst sehr in den Genuss gekommen, weil eigentlich war für diese Woche nämlich ein Flug geplant mit meinem Geschäftspartner, mit dem wir auch zusammen jetzt gearbeitet haben, mit dem David. Dass wir einmal mit dir einen Flug machen, jetzt weniger bezüglich der Flugangst, sondern einfach, um mal mit dir zu fliegen und auch dich auch mal live zu erleben, wie du so arbeitest und wie dein Alltag so aussieht. Und den mussten wir jetzt leider verschieben, weil mein Sohn krank war. Deswegen holen wir im Oktober noch nach. Aber da bin ich auch sehr, sehr neugierig, weil ich habe auch schon vorher gesagt, also ich muss erst mal gucken, ob ich überhaupt in dieses Ding da einsteige. Auch wenn ich tatsächlich mit einer Cessna schon mal geflogen bin. Aber ich bringe mal ein paar Zahlen hier auch, die habe ich mitgebracht, will ich mal noch ein paar Zahlen nennen, weil das ist super, super spannend. Ich dachte ja, dass mehr Menschen von Flugangst eigentlich betroffen sind. Es sind tatsächlich wohl nur 16% der Bevölkerung. Ich hatte gedacht, das ist mehr, wobei sich auch da wieder unterscheidet nochmal, ne? Ich glaube, es gibt eine Aufregung vor dem Flug, es gibt eine wirkliche Flugangst, es gibt eine Flugpanik. Also auch das ist sehr, sehr vielschichtig scheinbar. Ja, die einen, die können Tage vorher nicht schlafen, die anderen, die bekommen dann die Angst, wenn sie in dem Flieger sitzen oder fühlen sich einfach nur unwohl, fliegen nicht gern, können nicht entspannen, können einfach auch nicht so vertrauensvoll loslassen. Und dann gibt es eben Leute, die da wirklich dann in einem Moment in einem Flugzeug Panik bekommen und dann akut irgendwie vielleicht auch überraschend selbst damit konfrontiert sind, dass sie gerade irgendwie sich nicht wohlfühlen im Flugzeug. Deswegen ist jetzt die Frage, wie ist es jetzt mit den 16% der Flugangst wirklich zu betrachten? Was aber ganz, ganz spannend ist, dass Frauen scheinbar doppelt so häufig betroffen sind wie Männer. Und ich habe mich dann auch gefragt, woran das liegt. Aber man kann es eigentlich auch so unterscheiden, dass es unterschiedliche Ängste bei Männern und Frauen gibt. Also Männer haben eher Angst vor der Höhe und vor dem Kontrollverlust, wobei Frauen eher die Angst haben vor dem Absturz oder vor den Turbulenzen. Ja, also das ist super, super spannend, dass da eben auch da wieder ein paar Unterschiede sind. Und ich kann das jetzt auch nur von mir einfach mal erzählen. Und wie gesagt, ich würde jetzt nicht sagen Flugangst. Früher war das am Anfang wirklich mal so, wo ich noch gar nicht so oft geflogen bin, weil ich bin in meiner Kindheit eigentlich gar nicht viel geflogen, sondern es kam dann erst, ich glaube, mein erster Flug war mit 21 oder so, mit meinen Eltern mal auf irgendeine Insel. Und wie gesagt, da konnte ich tatsächlich, glaube ich, vorher die Nacht auch nicht schlafen oder so. Ja, war dann super aufgeregt. Und inzwischen ist es wirklich so, was man auch sagt, umso öfter du fliegst, umso mehr Erfahrung du hast, umso besser wird es, umso leichter wird es. Ja, jetzt ist es einfach nur noch so, der Moment, wenn ich in den Flieger steige, dann denke ich einfach, oh, okay, jetzt erwarten mich hier irgendwie 2 angespannte, 3 angespannte Stunden, je nachdem, wie lang denn der Flug ist oder auch länger, ja. Und ich weiß einfach, manchmal hilft es mir tatsächlich, dass ich mir dann einen Film angucke oder so, aber ich könnte niemals ein Buch im Flugzeug lesen. Ja, also das funktioniert für mich einfach gar nicht, weil, und da merke ich, dass bei mir zum Beispiel diese unterbewusste Angst, und das finde ich auch spannend, bei mir ist es erst stärker geworden, seit ich auch Mutter geworden bin. Und diese Angst vor dem Absturz tatsächlich, ne, dass ich einfach nicht für meinen Sohn möchte, dass er erleben muss, dass er den Rest seines Lebens ohne Mutter verbringt, ja. Also da merke ich auch einfach, das ist viel, viel stärker dadurch geworden. Und schon auch, ich mag ja auch keine Achterbahnen oder so. Also bei mir ist auch dieses Thema tatsächlich mit den Turbulenzen eine Herausforderung, ja. Und da ist es aber, wie gesagt, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, das zeigen auch die Zahlen, es ist einfach so unterschiedlich und so differenziert. Aber das Spannende ist ja eigentlich, dass ja Fliegen, wenn man es mal konkret betrachtet, statistisch gesehen, ja, das aller sicherste Verkehrsmittel ist. Und deswegen frage ich mich immer, woher kommt dann am Ende des Tages dann doch diese Unsicherheit, diese Angst? Ich denke, bei mir ist es so, dass es einfach daran liegt, dass ich überhaupt diese Technik gar nicht richtig verstehe. Ja, deswegen finde ich es ganz cool, wenn man mit dir ins Flugzeug steigt. Dann ahne ich, dass man auch einfach erfahren kann, wie funktioniert so eine Maschine, wie fliegt es überhaupt. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, habe ich auch gesagt, mir ist es schon überhaupt ein Rätsel. Klar, alles Physik, ja. Physik war jetzt auch nicht mein Lieblingsfach in der Schule. Für mich ist aber schon überhaupt ein Rätsel, wie das Ding überhaupt fliegen kann, ja. Und dann hast du das auch ganz cool so gezeigt mit so einem Löffel, den du unter das Wasser gehalten hast. Und das musst du gleich nochmal erzählen, durch was dann genau, ne, also dieser Auftrieb natürlich dann entsteht. Aber deswegen mal ganz, ganz spannend, wenn man jetzt betrachtet, dass es eigentlich das sicherste Verkehrsmittel ist. Wobei ich dann immer denke, okay, das dachten halt auch die, die abgestürzt sind, dachten auch, da gibt es kein Risiko. Und wenn ich zu denen gehöre, dann nützt mir auch jetzt die Statistik nichts. Aber aus deiner Sicht, was ist denn überhaupt der gefährlichste Moment beim Fliegen? Und warum denkst du, ist dieses Thema Flugangst aus deiner Sicht trotzdem oder dieses Thema Fliegen für viele eine Herausforderung? Wir müssen ja nicht gleich von Flugangst reden. Mhm.
Ja, danke. Die Zahl von 16%, die mag durchaus stimmen. Die Dunkelziffer ist allerdings höher. Und warum mehr Frauen als Männer betroffen sind, ist ganz klar. Die Männer geben es halt einfach nicht zu.
Okay.
Oder viele Männer geben es nicht zu. Also es gibt eine Dunkelziffer, die spricht von 30%, die sich entweder unwohl fühlen, Respekt vom Fliegen haben oder teilweise eben diese Symptome entwickeln, diese innere Unruhe, diese Schlaflosigkeit, teilweise schon Tage vor dem Flug, während des Fluges oder davor schon Schweißausbrüche haben und Herzrasen und so weiter. Also diese Statistik ist sicher da und ich pflichte dir bei, der Hauptgrund, warum Menschen diese Ängste entwickeln, also diese Aviophobie, wie das wissenschaftlich heißt, diese Flugangst, ist hauptsächlich darauf gestützt, auf falsche Annahmen, fehlendes Wissen. Und wie gesagt, es gibt ja hunderttausende Videos wahrscheinlich auf YouTube, die, wo wir uns auch im Vorfeld vielleicht ein bisschen vorbereiten können, um dieses Verständnis, wer kein Seminar bei mir machen möchte, dieses Verständnis für das Fliegen entwickeln kann. Und ja, ich war immer schlecht in Mathe, ich war auch immer schlecht in Physik, aber ich kenne die Prinzipien, warum wie ein Flugzeug fliegt, dass es an der Flügeloberseite, die stärker gewölbt ist als die Unterseite, ein Unterdruck erzeugt wird und durch die Vorwärtsgeschwindigkeit des Flugzeuges eben dieser Unterdruck steigt und das Flugzeug diese Tragflächen in die Höhe heben.
Ja, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erzählen, wie das mit dem Löffel dann war. Du hast den Löffel, ne, wie muss man den Löffel unter den Wasser haben?
Ja, es ist sehr ähnlich. Also, wir nehmen einen Löffel, also einen normalen Esslöffel, lassen den Wasserhahn laufen und halten den Löffel mit der Wölbung so ein sehr immer näher an den Wasserhahn ran, also an den Wasserfluss.
An den Wasserstrahl.
An den Wasserstrahl, genau. Und je näher wir kommen, wird es irgendwann mal zu einem Moment kommen, wo der Löffel, den wir ganz locker am Stielende halten, zu dem Wasserstrahl hingezogen wird. Und genau das ist dieser Unterdruck, der da erzeugt wird. Und der Wasserstrahl simuliert in diesem Fall die Luftströmung, die über den Flügel, weil der Flügel ist so ähnlich geformt wie dieser konvexe, konkave Löffel. Also da lässt sich das ganz, ganz klar an einem Beispiel nicht im täglichen Gebrauch, aber es lässt sich so simulieren, wie Physik funktioniert. Und nochmal zurückzukommen auf die Ängste, die durch fehlende Information entstehen, durch fehlendes Verständnis und durch fehlendes Wissen. Und oftmals ist es auch diese teilweise Sensationslust und Panikmache. Wir schauen uns gerne, die Flugangst haben wahrscheinlich nicht, aber so Katastrophenfilme an. Zum Beispiel.
Nee, auf gar keinen Fall.
Ja, du nicht.
Ich will mir schon seit Jahren den Film hier von Sully angucken und denke immer wieder, nee, ich mach's einfach mal nicht.
Aber mach das ist wirklich ein empfehlenswerter Film, weil es nicht nur den den Unfall, der ja nur ganz kurz abgespielt wird, sondern eher so im Nachgang, was so in einem psychologisch passiert, was auch passiert im Zuge von Trainings. Und es wird darauf hingewiesen, wie wir diese Human Factors, diese Piloten, die Human Factors im Zusammenhang mit einer Krisensituation abarbeiten und abhandeln. Und darauf werden wir geschult. Und Chesley Sullenberger und sein Co-Pilot Jeff Skiles, die haben in sehr eindrücklicher Weise demonstriert, wie gutes Teamwork auch funktioniert und auch mit der Kabinenbesatzung. Und deswegen nimmt auch die Luftfahrt, die nimmt so viel Geld in die Hand. Mittlerweile ist es gesetzlich niedergeschrieben, dass wir, das ist seit 2016 so, dass wir diese Trainings, diese Crew Resource Management Trainings, die müssen wir alle 2 Jahre abhandeln. Und es wird von den Piloten verlangt, während den sogenannten Operational Proficiency Checks im Simulator, müssen wir nachweisen, dass wir diese Skills beherrschen. Also es reicht heute nicht mehr, nur ein Flugzeug mit einem Triebwerksausfall oder doppelter Hydraulikausfall sicher zu landen. Das ist die Pflicht. Mhm. Aber die Kür ist, diese Interpersonal Skills zu beherrschen. Und wir werden geschult und überprüft. Und das ist gesetzlich mittlerweile verankert. Und es gibt andere Branchen, zum Beispiel die Medizin, die versucht, das ähnlich nach dem Vorbild Luftfahrt ebenfalls zu implementieren.
Ich finde es ganz spannend. Also, ja?
Ja, go ahead.
Nee, ich finde es ja ganz spannend und da gebe ich dir total recht. Ich habe dich jetzt natürlich so lange auch kennengelernt und denke, also mit Christian würde ich jederzeit ins Flugzeug steigen und ich vertraue dir da auch total. Das Ding ist aber natürlich, du steigst in so einen Flieger, du weißt nicht, wer sitzt jetzt da vorne. Also ich gucke mir zum Beispiel auch die Piloten immer an. Ja, manchmal denke ich, okay, du siehst aus wie 18, hallo, wie oft bist du schon geflogen? Oder manchmal auch so, ne, ich meine, Piloten sehen ja dann doch auch immer irgendwie ähnlich aus. Denke ich dann manchmal auch, ja, okay, gut, du siehst vertrauensvoll aus, ich glaube, du bist schon das ein oder andere Mal geflogen. Aber was natürlich beim Faktor Mensch immer die große Herausforderung ist, ja, ich meine, wir alle haben mal schlechte Tage, wir haben mal schlecht geschlafen, wir haben irgendwie Probleme, wir haben Herausforderungen. Und da ist natürlich schon auch dieses Vertrauen einfach, wenn du nicht mit den Menschen vorher gesprochen hast, wie geht's, dem ist ja heute gut drauf. Es gab ja auch schon die Fälle, wie gesagt, ne, du weißt nicht, gut, das ist jetzt nochmal ein tieferes Thema, aber ist es einer, der jetzt an Depressionen leidet? Keine Ahnung, auch wenn ich weiß, da ist nach diesem Vorfall der German Wings, glaube ich, war das oder so, ne, damals. Nee, das war, ich will jetzt keine falschen Namen allein hier nennen. Nach dem Vorfall ist da auch wieder viel passiert und so. Aber dieser Faktor Mensch, da kannst du auch mal ein bisschen was erzählen, was auch so eure Routine ist, eure Vorgaben. Ich weiß, ihr dürft zum Beispiel auch vorher nichts trinken den Abend oder was weiß ich, musst du gleich mal erzählen, ja. Aber wie können wir vielleicht auch ein bisschen mehr Vertrauen in so einen Piloten gewinnen, wenn wir da einfach, wie gesagt, uns ja dem hingeben müssen, was an diesem Morgen einfach auch bei den Piloten vorhanden ist. Ich weiß, da sitzen natürlich auch zwei drin und so, da gibt's immer auch Sicherheit. Aber auch so, wie gesagt, wie können wir da vielleicht mehr Vertrauen einfach auch in die Piloten gewinnen?
Mhm. Ja, du hast hast es eh schon kurz erwähnt, wir müssen natürlich auch bestimmte gesundheitliche Voraussetzungen mitbringen. Also wir müssen alle 6 Monate, beziehungsweise alle 6, je nach Alter, andere alle 12 Monate zum Fliegerarzt, der checkt uns durch. Also wir bekommen da quasi frei Haus noch eine Gesundheitsuntersuchung dazu geliefert, plus noch andere Übungen, die wir machen müssen, dreidimensionales Sehen nachweisen. Wir müssen zum Augenarzt. Aber das, was du angesprochen hast, diese Müdigkeit zum Beispiel. Wie du sagst, vielleicht ging der Abend vorher ein bisschen länger oder die Kinder haben nicht durchgeschlafen oder wie du jetzt hattest, ein krankes Kind zu Hause. Das beeinflusst natürlich auch unser Wohlbefinden. Dem entgegenzusetzen kann ich gar nichts, weil das ist einfach diese menschliche Natur, die oft einfach da ist. Aber die Luftfahrt, die ist zumindest in den Unternehmen, in denen ich tätig war und bin, so, dass wenn du einen schlechten Tag hast und du glaubst, du hast einen schlechten Tag, dann darfst du Nein sagen. Es ist in unserem Business nicht so, dass wenn du Kopfschmerzen hast oder nur 3 Stunden geschlafen hast zum Beispiel und du fühlst dich nicht fit, dann können wir so eine sogenannte Unfit-Meldung abgeben. Das heißt, ich fühle mich nicht imstande, diesen Dienst anzutreten. Und dann wird gar nichts passieren, sondern dann wird ein Pilot aus der Bereitschaft gerufen, der übernimmt deinen Dienst. Und das kommt auch immer wieder vor. Solange das nicht chronisch ist und wiederholt ist, wird niemand nachfragen.
Ja, und das ist auch eigentlich ja das Gute, weil wenn man angestellt ist, und das höre ich jetzt jedenfalls raus, es gibt ja dann keinen Abzug irgendwie vom Gehalt oder du hast keine Nachteile. Und ansonsten denkt man immer so in diesem Wirtschaftssystem, ja, da ist so viel, da herrscht so viel Druck. Also man hört es aus Krankenhäusern ja auch immer, ne? Die müssen so und so viele Stunden da arbeiten und so viele Schichten da abreißen und sind eigentlich immer permanent völlig übermüdet. Aber was ich bei dir halt immer rausgehört habe, wenn ich mal so nachgefragt habe, ne, und wir so im Gespräch, dass ihr schon auch wirklich klare Guidelines haben, die einfach auch diese Sicherheitsfaktoren noch so krass erhöhen.
In der Luftfahrt heißt es immer Safety First. Und die Luftfahrt hat ja in Rekordzeit, in 120 Jahren vom ersten Flug weg, 1903 bis jetzt, sehr, sehr schnell gelernt. In der Weise, dass die Luftfahrt irgendwann mal oder sehr, sehr in einem sehr frühen Stadium erkannt hat, dass jedes Menschenleben, das verloren ist, umsonst ist. Und deswegen wurde in Rekordzeit wurden Sicherheitssysteme eingeführt. Natürlich hat sich dieser technologische Fortschritt am Anfang am ehesten entwickelt. Irgendwann später, wenn wir jetzt so zurückschauen, die letzten 50 Jahre, die Flugzeuge sind nicht wirklich schneller geworden. Die sind sogar langsamer geworden, weil die Concorde, die ja bis mit doppelter Schallgeschwindigkeit geflogen ist, aus dem Verkehr gezogen wurde nach einem Unfall. Also die Flugzeugtechnologie, die Flugzeuge schauen gleich aus wie vor 50, 60 Jahren. Also hat sich nicht viel geändert. Es gibt Bestrebungen, dass das alles ein bisschen anders wird von der Aerodynamik her. Was sich verändert hat, sind die sogenannten Avionics, also das, was sich im Cockpit befindet. Früher waren ja noch 4 Piloten, also ein Navigator, ein Flugingenieur, Kapitän und Co-Pilot im Cockpit. Mittlerweile sind es nur noch 2, die alle Systeme überwachen, die großteils automatisiert im Hintergrund ihre Arbeit verrichten. Aber in den 70er Jahren oder Ende der 70er Jahre gab es auch aufgrund der erhöhten Luftfahrt- oder Flugzeugbewegungen auf dem ganzen Globus, gab es einige sehr, sehr schwere Unfälle. Und dann hat man erkannt, dass die technologischen Fortschritte nicht mehr ausreichen, sondern der Faktor Mensch viel mehr in den Fokus gelegt werden muss. Und das begann dann auch unter anderem mit diesen Flight Time Limitations. Und ganz witzig ist ja, wir dürfen, es gibt so ganz klare Richtlinien, je mehr Landungen wir haben am Tag, also ein Regionalpilot, der im, sagen wir mal, im europäischen Netz sich bewegt, der kann zwischen 2 und 6 Landungen durchführen am Tag. Und je mehr Landungen wir durchführen pro Tag, desto weniger darf die maximale Flugzeit sein. Und lustigerweise haben das ja Schlafforscher, Psychologen und Ärzte für uns Piloten entwickelt. Und ich muss immer ein bisschen schmunzeln und schaue dann in erstaunte Gesichter, wenn ich wie unlängst bei einem Ärztekongress einen Vortrag gehalten habe über das, dass sie noch 24-Stunden-Dienste schieben dürfen. Ja. Und sie sagen uns, dass wir nach 12 Stunden unser Performance-Limit erreicht haben. Und das finde ich immer ganz spannend. Und das, wie gesagt, natürlich, es gibt auch Airlines, wo die Piloten nach einem Stundenlimit fliegen. Das heißt, je mehr Stunden sie absolvieren, desto mehr bekommen sie bezahlt. Wenn derjenige natürlich jetzt Nein sagt, ich bin krank, kann es natürlich schon sein, dass er weniger Gehalt auf seinem Konto hat. Aber umgekehrt werden Piloten ausgesucht und auch in ihrem Verständnis und ihrem Sicherheitsbedürfnis so weit geschult, dass sie verantwortlich sind für 50, 100, 200, 300, 400 Menschen. Und da wird die Eigenverantwortung sehr, sehr hoch von der Priorität her gesetzt. Und nochmal, um ganz kurz noch ein paar Zahlen zu sagen, weil du vorhin die 16% der Flugangst erwähnt hast. Und weil ich immer sage, die Luftfahrt hat sehr, sehr schnell gelernt. Wenn wir jetzt mal ein Jahr hernehmen, 2023, das letzte Jahr, das war das verlustärmste Luftfahrtjahr. Und nur um ein paar Zahlen mal gegenüberzustellen. Letztes Jahr sind 4,3 Milliarden Menschen geflogen. Also die Hälfte der Weltbevölkerung ist geflogen, statistisch. Bei 55 Millionen Flügen sind 80 Menschen ums Leben gekommen. 80. Das heißt, wenn man das jetzt auf die Jahre, unsere Lebenserwartung ummünzen würde, du wirst 100. Nehmen wir mal an, du wirst 100 Jahre alt. Wenn du die gleiche Wahrscheinlichkeit, und es geht ja immer um Wahrscheinlichkeitsrechnungen, haben möchtest, um bei einem Flugzeugabsturz ums Leben zu kommen, müsstest du, habe ich unlängst eine Zahl gelesen aus einer Untersuchung, 103.239 Jahre alt werden. Oh. Und dabei musst du jeden Tag mindestens einen Flug absolvieren.
Ja.
Also du musst 100.000 Jahre jeden Tag einen Flug absolvieren, dass an deinem 100.001. Geburtstag solltest du nicht mehr in ein Flugzeug steigen. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommst.
Ja, wie gesagt, also das hatte ich ja vorhin schon gesagt, das beruhigt natürlich immer zum einen. Und wie gesagt, man sieht ja auch so ein bisschen, wie es sich über die letzten Jahre auch verändert hat. Ja, also es gibt ja auch weniger Zwischenfälle. Aber da sage ich eben, wie gesagt, immer auch, wenn du jetzt zu den 80 gehört hast, ist halt blöd. Aber klar, das ist so ein bisschen wie so ein Lottogewinn.
Ja,
so ist das. Glück musst du natürlich auch erstmal haben. Aber was mich dazu auch nochmal interessiert, gerade zum Thema Human Factor, wie nah sind wir denn am unbemannten Fliegen? Also wann wird das so circa kommen?
Naja, das hängt natürlich auch immer von den Lobbys ab, von den Gewerkschaften ganz, ganz häufig natürlich. Natürlich sind die Pilotengewerkschaften dagegen. Und wenn du meine persönliche Meinung haben möchtest, ich habe in knapp 15.000 Flugstunden über 12.000 Flüge absolviert. Und die größtenteils im sogenannten Zweimann-Cockpit. Das heißt, ich bin mit meinem Cockpit-Partner unterwegs gewesen. Und im Durchschnitt machen Piloten, das hat eine Studie über mehrere große Airlines unter 7.000 Piloten ergeben, dass wir im Durchschnitt 4 Fehler pro Flug machen. Das sind keine großen Fehler. Es ist nicht jeder Fehler, den Piloten machen, tödlich. Aber es sind kleine Fehler. Vielleicht prozedurale, verfahrenstechnische Fehler, irgendwas vergessen oder in der Sequenz anders geswitcht, geschaltet, als es hätte sein sollen. Und der Hauptbenefit, dass wir zu zweit im Cockpit sind, ist ja immer der, dass wir ein Redundanzsystem haben, eine Auffanghilfe haben. Ich sage immer, das ist das Netz des Trapezkünstlers.
Unabhängig davon, dass ja technisch auch schon viermal oder so, ne? Ihr habt ein Sicherheitssystem technisch, dass wenn eins ausfällt, gibt es noch 3 andere Notfalltechniken, Systeme, die da einsteigen, oder?
Richtig. Also es muss alles mindestens zweimal da sein. Es gibt Systeme, die sind 3- oder 4-fach da, gerade was die Elektrik anbelangt, die Hydraulik anbelangt, aber auch die Instrumentierung muss alles mindestens 3-fach in einem kommerziellen Flugzeug zur Verfügung stehen, um die Redundanz, also um die Fehler, die Redundanz zu gewährleisten, damit, wenn Ausfälle passieren, andere Systeme dieses mit auffangen können. Also, um deine Frage zu beantworten, ich weiß natürlich, dass Fluggesellschaften das forcieren, weil Piloten, Flugbegleiter natürlich ein Kostenfaktor sind. Mhm. Ich denke, dass ich es noch erleben werde, dass wir mit einem Piloten im Cockpit auskommen werden. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich steige nicht in ein Flugzeug, wo kein Pilot drin sitzt.
Okay. Mhm.
Weil wir haben es zwar in der Unfallstatistik über die letzten 40 Jahre gesehen, dass die technischen Probleme, die die Flugzeuge machen, also gehen wir mal von den letzten, nennen jetzt auch keinen Flugzeughersteller, wo ein technisches Problem da war, aber 80% der Flugunfälle sind durch menschliches Versagen verursacht worden. Und das wiederum wird aufgefangen durch zusätzliches Training, durch zusätzliche Überwachung. Auch der Piloten hat sich auch in den letzten 20 Jahren sehr viel getan. Und weil du vorhin erwähnt hast, gab es ein Event, es gab über den Globus verteilt die letzten 20 Jahre 3-4 solche Events, wo ein Pilot eine nicht erkannte oder vorher erkannte, aber zu dem Moment nicht erkannte Depression entwickelt hat und sich und 150 andere Menschen ums Leben gebracht hat. Seit diesem Event werden wir auch zusätzlich noch jedes Jahr psychologisch überprüft. Und wir haben die Möglichkeit, in Peer Groups uns an Stellen zu wenden, um ein mögliches psychologisches Problem, das sich anbahnt, um uns anzuvertrauen, ohne dass wir Angst haben müssen, dass unser Job auf dem Spiel steht. Also da sind Fluggesellschaften nicht nur angehalten, sondern die meisten oder der Großteil davon, die nehmen sich deiner Probleme an, weil die haben schon so viel Geld in dich investiert, die möchten, dass du das Problem löst. Nicht nur aus sozialen Beweggründen, weil ja eine Familie hinter jedem Arbeitsplatz steht, sondern es hängt auch am sozialen Verständnis von vielen Airlines, dass es wichtig ist.
Ja, super spannend. Und auch klar, da finde ich es immer auch interessant zu sehen, dass ihr da, wie gesagt, in der Fliegerei, nennt man es eigentlich Fliegerei? Ich sage mal Fliegerei, auch in der Flug, was weiß ich.
In der Luftfahrt.
In der Luftfahrt. Dass ihr da scheinbar auch viel, viel weiter seid als jetzt wie zum Beispiel auch bei Ärzten oder Krankenhäusern oder so, wo es natürlich auch viel um Sicherheit und gefährliche Momente geht. Also da seid ihr echt super gut aufgestellt. Aber auch zurück zu einer meiner Fragen, die ich vorhin schon gestellt hatte. Was sind denn jetzt eigentlich wirklich die gefährlichsten Momente beim Fliegen?
Ah, ja. Also die gefährlichsten Momente beim Fliegen sind ganz klar Start und Landung.
Warum?
Du musst dir vorstellen, beim Start.
Was sind die Risiken genau beim Start und bei der Landung?
Also du musst dir vorstellen, ein Flugzeug fliegt maximal bepackt mit viel Treibstoff, mit Passagieren, schweres Flugzeug auf einer Startbahn, die je nachdem entweder trocken ist oder nass oder mit irgendwelchen Oberflächenkontaminationen wie Schneematsch, Schnee und Eis bedeckt, rast eine Piste runter und versucht so schnell wie möglich an Geschwindigkeit zu gewinnen, um den nötigen Auftrieb zu entwickeln. Und deswegen ist das Start auch so der kritischste Moment, denn sollte nach dem Start ein Triebwerk ausfallen oder Kontrollverlustprobleme auftauchen, dann ist es natürlich sehr, sehr fordernd, in Bodennähe das Flugzeug unter Kontrolle zu bringen und eventuell auch, ich meine, es gibt ja nicht nur so Flachländer wie Holland zum Beispiel, sondern gerade wir hier im alpinen Raum, wir sind ja von Bergen umgeben und dann ist es sehr, sehr wichtig, sehr exakt mit der richtigen Geschwindigkeit, mit richtigen Drehradien diesen Erhebungen auszuweichen. Und bei der Landung, die Landung ist deswegen auch so kritisch, weil es natürlich auch durch Scherwinde, durch topografische Gegebenheiten, Gewitter, Schneefall, Regen, ebenfalls zu Problemen geben kann, dass du den richtigen Aufsetzpunkt erwischt. Und wir Piloten, wir werden natürlich geschult drauf, den richtigen Aufsetzpunkt zu erwischen, damit wir in der zur Verfügung stehenden Landedistanz das Flugzeug zum Halt bringen können. Und du musst dir vorstellen, du bewegst dich auf einer Straße, die ist zwischen 30 und 60 Meter lang und fliegst da mit 260 km/h drauf zu. Seitenwind drückt dich vielleicht irgendwo weg. Wie gesagt, du hast eine Kontamination auf der Piste und dann geht's darum, die richtigen Techniken anzuwenden.
Aber wann sprechen wir eigentlich nochmal ganz kurz zurück? Wann sprechen wir was ist die Startsequenz und was ist die Landesequenz? Ist das wirklich dieses, also genau oder anders, wann ist der risikobehaftete Teil vorbei, nachdem das Flugzeug abgehoben ist? Oder ist es noch, bis wirklich bis dann die Lichter ausgehen, dass wir uns dann abschnallen können? Weil ich finde es immer ganz spannend in so einem Flugzeug, wenn du es beobachtest. Also es ist ja eine Totenstille im Flugzeug. Immer genau bis dann diese Anschnallzeichen ausgehen. Und alle hast du das Gefühl, atmen dann durch und denken so, puh, ab jetzt ist einfach alles irgendwie voll easy. Und auch bei der Landung ist ja immer so, wir landen jetzt und dann kommt natürlich der Punkt, wir müssen uns jetzt anschnallen und dann merkst du auch, es ist wieder total ruhig, ja, und Leute warten jetzt einfach nur dann anzukommen. Aber ist es wirklich schon ab da dann auch oder bis da risikobehaftet oder ist es eigentlich wirklich nur dieser Moment, abheben, bis es in der Luft ist. Klar, du hast jetzt gesagt, wenn man dann noch nahe dem Boden ist und dann ist Triebwerksausfall, ist dann auch noch natürlich blöd. Aber was sind so die Momente, wann ist es dann eher nicht mehr gefährlich in diesem Zeitablauf?
Also du meinst quasi, wenn wir uns auch ein bisschen entspannen.
Ja.
Können. Also ja. Wir sind fokussiert beim Start, bis nach dem Abheben, Fahrwerk geht rein, die Start- und Landeklappen fahren ein. Und wenn wir oder sobald wir eine sichere Höhe erreicht haben, das hängt natürlich immer davon ab, wie das vom Surrounding her aussieht, von der Topografie, sind die Berge näher oder bin ich im Flachland? Und dieses Seatbelt sein, dieses Sicherheitsgurte Zeichen, das wird in den meisten Fällen mittlerweile angelassen, weil ja diese Turbulenzen oftmal das Gefährlichste mittlerweile sind am Fliegen, als wie das Fliegen selbst. Und dabei ist nicht nur die Turbulenz das Gefährliche, sondern dass halt herumfliegende Teile herumfallen. Menschen, die nicht angeschnallt sind, das verstehe ich überhaupt nicht, durch eine Turbulenz sich vielleicht den Kopf an...
Weil sie ja, und das muss man sagen, es gibt schon die Fälle, dass dann so ein Flug absinkt. Ich habe dann irgendwann mal was gelesen, es war von dem Schauspieler Matthew McConaughey oder so, der da immer irgendwie gesagt hat, die sind da, ich weiß gar nicht, 200, 300, 400 Meter runtergefallen. Da hast du gesagt, das kann irgendwie gar nicht passieren so lange oder so. Kannst auch gleich nochmal sagen, ja. Aber da war dann natürlich schon, also da war das Gefährliche eher, dass sie sich in dem Flugzeug verletzt haben. Nicht, dass das Flugzeug abgestürzt ist, sondern weil eben dann, wie gesagt, unangeschnallte Menschen durch die Gegend geflogen sind und natürlich auch das ganze Inventar.
Genau. Genau. So, um das jetzt, was ist gefährlich? Also, sobald das Flugzeug so einen stabilen Steigflug erreicht hat und wir eine sogenannte sichere Höhe erreicht haben, und eine sichere Höhe, das beginnt bei 1,5 bis 2.000 Meter, weil dann habe ich Zeit, um eventuell wieder zum Airport zurückzukehren. Auch mit einem Triebwerk, teilweise auch ohne Triebwerk, weil Flugzeuge, die fallen ja nicht vom Himmel, wenn ein Triebwerk ausfällt, sondern die Flügel sind ja dazu da, um nicht nur Auftrieb zu erzeugen, sondern auch zu gleiten. Und du kannst dir das so vorstellen, wenn du zum Beispiel aus 11.000 Metern einen doppelten Triebwerksausfall hast, dann kannst du ungefähr 150 Kilometer gleiten. Und in Mitteleuropa gibt es im Umkreis von 150 Kilometer immer einen mehr oder weniger lang genugen Airport, wo du ein Linienflugzeug landen kannst. Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die Turbulenz, weil das ja sehr, sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht interessiert, eine Turbulenz an sich ist nicht gefährlich, weder fürs Flugzeug, sondern nur für den Innenraum der Gäste, weil, wie gesagt, kommt es zu einer heftigen Turbulenz oder zu einer sogenannten Severe Turbulence. Das wird in drei Kategorien unterteilt, Light, Medium und Severe. Dann kann es schon sein, dass da Teile, Taschen, Handys, Menschen durch die Luft gewirbelt werden oder sich an der Kabinendecke den Kopf stoßen, weil natürlich sehr starke Bewegungen da sind. Und die werden ausgelöst durch die Auf- und Abwinde selbst. Du musst dir das so vorstellen. Ein Flugzeug fliegt mit 800, 850 km/h im Horizontalflug dahin. Es werden durch Gebirge Aufwinde erzeugt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite fällt der Wind wieder ab. So, und das Flugzeug fliegt jetzt mit 900 km/h durch diese Auf- und Abwinde durch. Und da kann es natürlich schon sein, dass das Flugzeug bzw. der Autopilot die vorgegebene Höhe eher nachfliegen muss. So, jetzt wird er durch diese Turbulenz aus seinem Sollflugweg herausgenommen. Und der versucht natürlich wieder schnell diese Höhe einzunehmen. Und es gibt ja so dieses Misswort, sage ich immer, dieses Luftloch. Es gibt keine Löcher in der Luft. Und wir fallen auch nicht hunderte und tausende Meter runter. Es gab schon solche Ereignisse, die durch sogenannte Clear Air Turbulence, die nicht sichtbar sind, ausgelöst werden. Meine Empfehlung ist ja immer die, bleibt angeschnallt, wann immer es möglich ist. Also ich gehe auf die Toilette, schnalle mich ab, gehe dorthin, auf kürzestem Wege wieder retour. Wenn ich auf einem Langstreckenflug bin, mache ich vielleicht ein paar Übungen im Stehen und dann setze ich mich wieder hin und schnalle mich an, um genau das zu verhindern. Es gab vor 6, 8 Wochen gab es einen Vorfall, wo alles auch so durch die Medien gegeistert, Mann stirbt bei einer Flugzeugturbulenz. Ja, dieser Mann hat den Herzinfarkt, weil er sich so erschrocken hat, dass er am Schreck gestorben ist. Nicht, weil er sich verletzt hat oder weil er sich das Genick gebrochen hätte, weil er sich den Kopf gestoßen hat. Ja. Der hatte einfach Angst. Und wie gesagt, ich versuche den Leuten auch diese Angst zu nehmen. Wir Piloten, wir tun alles, um Turbulenzen, die wir erwarten können, nämlich zum Beispiel in der Nähe von Gewittern, wo wir nie reinfliegen, sondern wir umfliegen die. Ja. Aber trotzdem gibt es immer wieder diese Luftverwirbelungen und da wechseln wir entweder die Flughöhe, weil Turbulenzen örtlich, also sowohl vertikal als auch lateral, immer begrenzt sind. Wir werden den Flugweg wechseln, wir werden die Höhe wechseln, wir werden die Geschwindigkeit reduzieren. Also wir versuchen alles, um den Flug natürlich so angenehm wie möglich unseren Fluggästen zu ermöglichen. Und weil wir auch wissen, dass Flugangst immer ein Thema ist, das zu minimieren. Und weil du vorher gesagt hast, um da nochmal ganz kurz einzuhaken, du möchtest die Piloten sehen. Ich empfehle jedem, und ich habe das auch immer meinen Kabinencrews gesagt, wenn jemand einsteigt, der sagt, er hat Flugangst, schickt ihn bitte kurz ins Cockpit. Und was ganz vielen Leuten, die so ein bisschen ein Gefühl des Reliefs beschert ist, ich weiß, wie die zwei Typen da vorne aussehen und das reicht oft schon. Und ich sage immer, wenn sich jemand meldet, hallo, ich stelle mich vor und heute werden wir einen angenehmen Flug haben. Wir fliegen in diese Richtung und in jene Richtung. Es kann im Steigflug vielleicht ein bisschen holprig sein, weil wir da eine Bewölkung haben und so weiter und so fort. Und das reicht teilweise schon, um Menschen zu beruhigen. Und das ist vielleicht auch so ein Hinweis oder eine Empfehlung für Menschen, die ein bisschen Flugangst haben, zu sagen, meldet euch beim Einsteigen und sagt, ich habe ein bisschen Flugangst, darf ich nur ganz kurz, möchte nur kurz wissen, wie die Piloten ausschauen. Und das reicht oft schon. Und jeder wird dir diesen Wunsch erfüllen.
Ja, super schön. Aber nochmal zurückzukommen zu dem Thema Turbulenzen, was ich nämlich letztens auch gehört hatte, logischerweise dadurch, dass wir jetzt ja diese klimatischen Veränderungen so ein bisschen erleben, bedeutet es auch, dass es zu mehr Turbulenzen in der Zukunft kommen wird. Und da hatten wir nämlich auch schon mal drüber gesprochen, aber du hast gesagt, da nehmen auch die Airlines gerade, nicht die Airlines, sondern die Flugzeugbauer, die wirken da gerade aktuell schon ein, oder?
Ja, es gibt gerade die deutsche Luft- und Raumfahrt, die ist immer dabei, wenn es um Neuentwicklungen geht. Und die entwickeln gerade ein Früherkennungssystem, um Turbulenzen zu erkennen. Das nennt sich LIDAR. Das ist so ein, um es vereinfacht auszudrücken, es werden UV-Laserstrahlen ausgesendet, die Streuung messen der Partikel in der Luft. Und anhand dieser Streuung kann man über einen bestimmten Flugweg, den man nachfliegen will, erkennen, ob es dort leichtere, mittlere oder schwere Turbulenzen zu erwarten sind. Weil ansonsten sind Turbulenzen leider nicht erkennbar. Also wir wissen zwar durch unser Training, durch unsere Ausbildung in den Fächern Meteorologie zum Beispiel, wie Wettersysteme funktionieren, wie sie sich entwickeln, welche Ursachen und welche Folgen das sie haben. Aber gerade so Clear Air Turbulence zum Beispiel, die gefährlicher sind als die Turbulenzen, die sich in der Nähe von Bergen oder Wolken entwickeln, die sind eben noch nicht sichtbar. Aber die Forschung, die hält nicht an und die entwickelt sich weiter. Und ich denke, dass sich diese Systeme sehr, sehr schnell in den Flugzeugen der Linienluftfahrtgesellschaften der Welt wiederfinden werden. Also die Forschung ist im Gange. Das ist eine Zahl im Kopf seit 2017, also seit mittlerweile fast 7 Jahren. Und wenn es so weitergeht, werden wir erwarten können, dass in Flugzeugen diese Turbulenzen, diese Clear Air Turbulence besser erkannt und schneller erkannt werden können und dementsprechend denen ausgewichen werden kann.
Und was ist oder wo ist im Flugzeug aus deiner Sicht der beste Platz, um weniger mit Turbulenzen konfrontiert zu werden?
Ja, das ist ganz klar. Das ist in der Flügelmitte, also in der Kabinenmitte.
Da, wo der Notausgang ist quasi.
Zum Beispiel, ja, hat aber keinen Einfluss auf die Turbulenzen, sondern es nimmt einfach am meisten der Schwingungen, federt es ab, die durch die Flügel aufgenommen werden. Also die Turbulenz oder die bewegungsärmsten Sitzreihen sind die, die sich oberhalb der Flügel befinden. Wenn du mich jetzt fragst, was sind die sichersten Sitzplätze in einem Flugzeug generell, hat sich herausgestellt, also wenn du in diese Wahrscheinlichkeit fällst, dass tatsächlich ein Flugzeugcrash passieren könnte, dann sind die hinteren Sitzreihen, die statistisch gesehen nach Untersuchungen der Flugzeugwracks, wo es Überlebende gab, die sichersten.
Ja, hatte ich auch schon mal gehört, weil natürlich vorne das Flugzeug wahrscheinlich tendenziell erstmal mit der Spitze irgendwo drauf knallt. Oder in der Mitte, das habe ich halt auch schon, das mit dem sichersten Platz in der Mitte. Ich habe gehört, dass es eben auch schon dann passieren kann, dass Flugzeuge in der Mitte auseinanderbrechen. Und deswegen ist es nun gerade auch ein ungünstiger Platz. Aber das ist alles nur Hörensagen. Ich weiß es nicht.
Also
ja, einfach an der eigenen Flugangst arbeiten. Und da hast du uns ja heute schon super gut geholfen. Denn wie gesagt, ich finde es mal ganz spannend, weil ich fahre auch Rennrad und beim Auto. Und ich finde es dann auch immer super schräg irgendwie, dass ich denke, also da sitze ich ja jetzt auch nicht die ganze Zeit total verspannt auf meinem Rennrad oder im Auto. Das ist einfach so, es gehört so zum Alltag, aber irgendwie ist natürlich klar. Und das ist auch dieses, was du sagst, diese Kontrolle abgeben, wenn ich selber das Gefühl habe, ich habe es in der Hand. Ich glaube zum Beispiel auch, dass ich es super lieben würde, selber fliegen zu können. Also ich mag Fliegen an sich und ich mag es auch, oben in der Luft zu sein. Und ich finde es auch irgendwie hat sowas, was ganz, ganz toll ist, wenn man dann auch oben über den Wolken ist und die Sonne sieht oder manchmal auch so verschneite Berge aus der Luft und so. Das ist so magisch dann auch irgendwie zum Teil, dass ich denke so, wow, oder wenn du bei einem Vollmond fliegst, ja, wie unfassbar schön das auch ist. Und ich immer denke, ja, eigentlich, ich würde so super gerne da viel entspannter sitzen und mir da weniger einen Kopf machen. Und ich glaube auch auf diese positiven Momente und auf das Schöne zu fokussieren, das hilft dann natürlich auch. Und wie gesagt, dieses Kontrolle abgeben ist dann eher ein Thema, woran man grundsätzlich vielleicht im Leben auch mal arbeiten könnte, unabhängig vom Fliegen jetzt oder nicht. Ja, also wenn wir nochmal zusammenfassen, du hast ja vorhin so ein paar Tipps mitgegeben, was man tun kann. Das eine ist natürlich, sich erstmal bewusst mit diesen Ängsten auseinanderzusetzen. Also es nicht einfach zu ignorieren und zu sagen, nee, ich bin jetzt halt irgendwie der harte Typ oder keine Ahnung, ich möchte da nicht drüber reden, ist natürlich so ein bisschen kontraproduktiv, sondern es eben auch bewusst anzugehen. Und ja, mit gewissen Entspannungstechniken, vielleicht auch, wie gesagt, mit dem Flugkapitän, mit dem Piloten zu sprechen, wenn ich in den Flieger gehe. So Trainings machen wie mit dir, ja, dass man einfach auch die Maschine oder die Technik mal ein bisschen besser kennenlernt, um einfach auch zu erfahren, wie gesagt, wie funktioniert so ein Flugzeug eigentlich und warum ist es eben so sicher? Und da hast du uns heute schon super viel mitgegeben. Gibt's noch irgendwas, wo du sagst, das würdest du super gerne nochmal teilen, weil du irgendwie weißt, dass es auch so ein Vorurteil ist oder was viele Menschen bewegt, was wir jetzt gerade noch nicht so auf dem Schirm hatten oder noch irgend so ein Tipp oder Trick, den du noch nicht genannt hast, was man so tun kann?
Ja, es gibt natürlich verschiedenste Dinge, wo wir glauben, dass es hilft. Zum Beispiel, manche Menschen glauben, sie müssen sich zwei Whiskys reindrücken, dann sind sie entspannter im Flugzeug. Wovor ich immer, also nicht nur, dass wir Piloten nichts trinken, während des Dienstes nicht, und es gibt auch viele Piloten, die generell keinen Alkohol zu sich nehmen, so wie auch ich. Aber Alkohol ist ganz schlecht im Flugzeug, weil du musst dir vorstellen, die Luft ist ganz, ganz trocken. Mittlerweile gibt es die Boeing 787, die schafft es mittlerweile, ihre durch eigene Wassertanks, ihre Luftfeuchtigkeit an Bord zwischen 11% und 15%, glaube ich, zu erhöhen. Die normale, bei klassischen Linienflugzeugen, Luftfeuchtigkeit liegt bei 4% bis 7%. Das heißt, die Luft ist extrem trocken. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, viel Wasser zu trinken. Und damit meine ich nicht halber Liter und 3 Stunden später wieder halber Liter, sondern es gibt so eine Empfehlung, so ein Achtel, ein kleines Glas Wasser jede Stunde wäre empfehlenswert. Das zweite ist Koffein. Koffein und Alkohol, auch in der Kombination, die erhöhen die Herzfrequenz. Und gerade Menschen, die schon ein bisschen gestresst sind durch das Fliegen selbst, die verschlechtern sich eigentlich die Situation dadurch.
Absolut. Also ich weiß, dass es mir schlechter geht, wenn ich vorher Kaffee getrunken habe. Also ich trinke schon zum Beispiel morgens jetzt keinen Kaffee mehr, bevor ich fliege, um zu sagen, aber ich muss jetzt warten, bis ich gelandet bin. Aber ich merke halt wirklich, was es für einen krassen Unterschied macht. Also mein Nervensystem ist halt wirklich viel entspannter.
Ja, und es gibt ja auch bestimmte physiologische Veränderungen, die passieren. Du musst dir vorstellen, das Flugzeug, das wird auf einen Druck reduziert, der etwa einer Berghöhe von 2.500 bis 2.800 Metern entspricht. Und jeder, der schon mal auf den Berg gegangen ist und wieder runtergefahren ist, da fallen die Ohren zu. Aber es sind auch bestimmte Dinge, die in unserem Körper selber passieren, nämlich zum Beispiel die Geschmacksknospen, die verändern sich durch die Trockenheit der Luft. Du würdest zum Beispiel, wenn du bei einer Fluggesellschaft fliegst, wo du noch was zu essen bekommst, das ist ja auch schon mittlerweile eine Seltenheit, dieses Essen würdest du als versalzen am Boden einstufen. Also die sind viel stärker gewürzt. Es gibt ja auch so diese Tomatensafttrinker im Flugzeug.
Ja, das bin ich tatsächlich auch. Ich liebe das.
Mit Salz und Pfeffer.
Ja.
Und die sagen, das ist super im Flugzeug.
Ja.
Ja. Und dann probieren sie es aus, wenn sie wieder am Boden sind, und sagen, wah, das kannst
du. Also das Spannende, genau, am Boden habe ich es tatsächlich noch nie getrunken. Ne?
Ja. Es schmeckt anders, weil sich die Geschmacksknospen verändern. Und Tomatensaft in der Luft schmeckt ganz anders als ein Tomatensaft am Boden. Genauso ist es wichtig, nicht zu fettig zu essen, zum Beispiel. Du musst dir vorstellen, oben sinkt der Druck. Das heißt, auch die Gase in deinem Körper, die expandieren. Und je mehr wir essen, desto mehr Druck erzeugt es im Magen-Darm-Trakt. Und deswegen ist leichte Kost, wenig zu essen, nicht nichts zu essen. Nichts zu essen bei Menschen, die generell angespannt sind oder vielleicht Übelkeit und Schwindel und so sich generell anspannen, ist auch nicht gut. Leichte Kost, leichte Kleidung. Es gibt immer mehr Menschen, die steigen mit Trainingsanzug ein. Früher hat man gesagt, wie jetzt? Aber das ist ganz normal. Die haben sich einfach ein bisschen angepasst. Und was auch ganz wichtig ist, für Leute, die immer wieder so vor diesen Geräuschen, die sich am Flugzeug abbilden, ein bisschen Respekt haben. Du hast gesagt, Ablenkung, Videos, Filme schauen, aber auch diese Noise-Canceling-Headsets zum Beispiel, die sind extrem gut. Die filtern sehr viele Geräusche raus, die wir vielleicht als bedrohlich erkennen, die aber einfach aufgrund der Hydraulik, der technischen Gegebenheiten notwendig sind. Und was ich auch immer ganz gerne empfehle bei Menschen, die danach, nachdem sie mit meinen Seminaren fertig sind, tatsächlich auf Reisen gehen, empfehle ich immer, genug Zeit einzuplanen. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als gestresst zum Airport zu kommen. Jeder weiß, Menschenmassen, Check-in und das ist oder Security Control, das ist für viele auch schon ein Stress. Sie müssen sich da alles ablegen, Gürtel und je mehr Zeit ich habe, desto ruhiger kann ich es angehen lassen.
Ja.
Also,
ich gucke mir auch super gerne dann vorher nochmal an, ne? Das Flugzeug kommt ja meistens auch schon irgendwo her. Wie es dann schon mal landet, dann kannst du auch schon mal gucken, was sind da für Typen vorne drin und so, ja. Also auch da hast du schon mal, kannst du das Flugzeug schon mal irgendwie so ein bisschen angucken. Also das mag ich auch einfach, das schon mal, das kann man tatsächlich am Flughafen in Berlin, aber ich glaube, das kann man an allen Flughäfen, fehlt mir eine, ist aber nicht überall diese großen Fensterscheiben, ja. Aber hier in Berlin ist es wirklich, da hast du so einen riesen coolen Blick über das volle Feld und so. Das ist auch irgendwie so ein bisschen schön zu sehen, wie routiniert ja auch alles abläuft, ja, wie standardisiert alles ist. Und das ist für uns natürlich, wenn wir vielleicht alle paar Wochen einmal fliegen oder einmal im Monat oder einmal im Jahr, wie auch immer, es ist natürlich ein Special Event, ja. Aber für euch ist das, wie du schon sagst, ich meine, du landest da irgendwie 4 bis 6 Mal pro Tag. Ja, das ist wie für andere Busfahren, Zähneputzen, zum Sport gehen. Also das ist halt euer Daily Business, ja. Und deswegen tausend Dank für diese Insights, die super, super hilfreich waren. Haben wir noch irgendwas vergessen? Irgendwas, wo du sagst, es wäre noch wichtig, darauf hinzuweisen?
Ich sage immer, also ich fliege jetzt seit 30 Jahren. Und jeder Flug, ich freue mich auf jeden Flug. Und all jene, die diese Ängste in sich tragen, das Wichtigste ist, wenn es jemandem Anliegen ist. Ich hatte unlängst einen Kunden, der ist seit 10 Jahren nicht mehr geflogen und seine Frau hat gesagt, du, ich möchte gerne mal woanders Urlaub machen als nur am Gardasee, auf dem Campingplatz. Und der hat dann gesagt, ich tue es meiner Frau zuliebe. Also ihm wäre es egal. Aber er wollte auch ihren Horizont dazu beitragen, dass sie ihren Horizont ein bisschen erweitern kann. Und das Fliegen, gibt so viele Möglichkeiten, neue Plätze kennenzulernen. Und wer sich dieser Angst entledigen will, der darf sich Hilfe suchen. Und es dauert wirklich teilweise gar nicht lange. Und dieser Kunde hat 10 Jahre lang quasi auch seine Familie damit mitbelastet. Die haben es vielleicht als nicht als solches erkannt oder gesehen, weil sie es halt ihm zuliebe gemacht haben, aus Liebe. Aber schlussendlich wird der Horizont schon sehr, sehr eingeengt sein, wenn man sich nicht diesen Ängsten stellt. Und wie gesagt, es braucht nicht allzu viel Zeit, es braucht nicht allzu viel Geld, um diese Ängste loszuwerden, um sich wieder neuen Möglichkeiten und neuen Sichtweisen auch unseres schönen Planeten, ja, diese Möglichkeiten zu nutzen.
Ja, das ist auch mein großes Ziel, einmal alles im Leben gesehen zu haben. Den gesamten Planeten habe ich noch ein bisschen was vor mir und weiß, dafür muss ich halt fliegen. Ne? Und es gibt tatsächlich auch viele, um nochmal zurück zu den Zahlen zu kommen, die einfach auch gar nicht ins Flugzeug steigen. Ich glaube, es waren auch so irgendwie um die 10% Dunkelziffer natürlich jetzt wieder, ne? Groß fraglich. Aber was es natürlich dann auch an Lebensqualität raubt, wenn man sich eben von diesen Ängsten übermannt oder beeinflussen lässt. Und deswegen ist es toll, dass es Menschen auch wie dich gibt, ja, wo man sowas lernen kann, wo man es auch für sich überwinden kann. Wie kann man denn mit dir am besten in Kontakt treten, wenn man sagt, okay, Christian, ich habe jetzt noch irgendwie eine Frage oder hast du irgendwie einen Impuls oder lass uns doch super gerne mal in deiner Cessna zusammen fliegen und rausfinden, ob du mir nicht auch super gut schon ganz schnell helfen kannst. Genau, hast du da irgendwie gerade Special Offer? Wie läuft es ab? Wo kann ich mich bei dir melden?
Ja, natürlich kannst du dich auf meiner Homepage melden. Da gibt es auch einen Terminkalender, wo du buchen kannst. Die Homepage wird sicher bei dir in den Shownotes verlinkt. Die lautet wingman-for-leaders.com, Wingman for Leaders. Und dort können wir einen Termin, Kennenlerngespräch ausmachen oder einfach nur mal drüber plaudern, welche Möglichkeiten es gibt. Ihr könnt mich erreichen auch unter boarding@wingmanforleaders.com. Und dann gibt's jede Menge Möglichkeiten, ganz auf dich zugeschnitten, deine Ängste zu überwinden oder vielleicht auch für Führungskräfte, Manager und Unternehmer ihr Bild von einem souveränen Führer, Anführer, pardon. einem souveränen Leader oder einer souveränen Leaderin nachzukommen. Und da gibt es Techniken, die ich aus der Luftfahrt anwende, um Zusatzimpulse und Mehrwert, um ihre Fähigkeiten zu entwickeln, geben zu können.
Ja, und wie gesagt, ich weiß ja auch selber aus unserer Zusammenarbeit jetzt, dass ein Ansatz ja immer ist, ein ganzheitliches Coaching zu implementieren, weil wenn du natürlich auf einer Ebene Angst hast und wie gesagt, es zeigt sich vielleicht im Flugzeug, aber da stecken ja manchmal ganz andere Dinge dahinter. Wie gesagt, also jetzt auch mal selbst reflektiert, ne? Ich frage mich dann auch mal, okay, an welches Thema darf ich da nochmal rangehen? Wo darf ich da einfach nochmal hingucken? Und dann weiß ich auch, wie einfach es sein kann, bestimmte Glaubenssätze, bestimmte auch Dinge, die uns geprägt haben in unserem Leben, auch wenn du sagst, du gehst ja gar nicht zu sehr tief in die Vergangenheit, ja, weil man es halt auch schon viel an der Oberfläche lösen kann. Aber wie gesagt, das, was sich im Flugzeug zeigt oder diese Themen und Ängste, wie zum Beispiel Kontrollverlust oder so, die haben natürlich auch einen riesen Impact auf ganz, ganz andere Lebensbereiche, wo du es einfach gar nicht so offensichtlich merkst, wie im Flugzeug, ja. Und da vielleicht mal ganzheitlich ranzugehen und zu gucken, ah, okay, wie kann ich bestimmte Themen für mich auflösen? Bietest du ja auch dieses umfassende Coaching an. Und deswegen ist es super schön, dass du da warst, Christian. Und vielen, vielen Dank für all die Infos und Impulse. Und auch, ich habe echt viel gelernt. Heute auch nochmal eine Frage habe ich noch. Nee, ich habe noch zwei Fragen. Das eine, was ich nochmal ganz spannend fand, weil auch natürlich gerade, und das hatte ich mal im Zuge der Corona-Zeit, hatte ich mal einen Podcast gehört. Das ist jetzt so ein bisschen Zeit-Topic, aber einen Podcast gehört, auch mit einem Piloten. Und da ging es natürlich auch darum, um diese ganze Maskenpflicht im Flugzeug und so weiter. Aber ich habe mal gehört, dass es eigentlich der absolute Bullshit ist, weil das Flugzeug an sich durch diese permanente Zirkulierung der Luft eigentlich der virensicherste und freiste Ort ist. Also kann man sich auch dahingehend ein bisschen entspannen?
Das stimmt. Also es sind diese sogenannten HEPA-Filter. Und eine Luftumwälzung dauert je nach Größe des Flugzeugs zwischen 3 und 7 Minuten. Da ist komplett jeder Partikel umgewälzt, also umgewälzt, gefiltert und umgewälzt. Und die Filter in Linienflugzeugen, die haben ja, wie viele andere Dinge in Flugzeugen, sehr, sehr große Qualitäten, weil sonst dürften sie gar nicht verbaut werden. Und die Luftfahrt weiß, und da war Covid vielleicht einfach so ein Eye-Opener für viele für viele Gäste, aber das wussten wir früher schon. Und es ist ein Trugschluss, dass wenn in Reihe 17 jemand einen grippalen Infekt hat und zugleich der in Reihe 1 oder in Reihe 37 sitzt, diese Viren in sich aufnimmt, das war vor 30 Jahren schon nicht mehr so und es ist heute auch nicht. Also ein Flugzeug, du hast es sehr, sehr schön und treffend beschrieben, ist nicht nur, was die Gesundheit anbelangt, ein sicherer Ort, sondern auch das sicherste Massentransportmittel der Welt. Und natürlich, es ist wie im jetzigen Leben auch, wenn du an der Supermarktkasse stehst und einer niest dir ins Genick, dann ist er genau gleich gefährdet wie jemand, der neben dir sitzt oder zwei oder eine Sitzreihe hinter dir sitzt und niest und das aufnimmst, ist genau die gleiche Gefahr. Aber es ist nicht so, dass Passagier auf 37 Echo automatisch Passagier auf 2 Foxtrot ansteckt, bloß weil er niest und irgendein Virus in sich trägt.
Das sind doch gute Nachrichten. Also einfach beim Fliegen aufs Positive fokussieren, ein bisschen mehr kuscheln so. Mit fahren, wenn man Lust hat. Und aus dem Fenster schauen und ja, wie gesagt, das alles Schöne am Fliegen auch genießen. Und deswegen tausend Dank dafür. Meine letzte Frage, was ist für dich der schönste Moment beim Fliegen?
Also für mich ist der schönste Moment am Fliegen, eine schöne und erfolgreiche Landung durchgeführt zu haben. Und das ist vielleicht so auch noch so ein Mythos, was ich gerne eliminieren möchte. Eine Landung, die man wirklich merkt, das wird als Positive Landing, also eine positive Touchdown bezeichnet, heißt nicht, dass der Pilot eine schlechte Landung gemacht hat, sondern gerade wenn jetzt zum Beispiel die Landebahn nass ist, wenn es geregnet hat, dient es dazu, um Aquaplaning zu verhindern. Also eine positive Landung, also ein Touchdown, den man tatsächlich auch merkt, heißt nicht, dass eine harte oder schlechte Landung war, sondern die machen das ganz bewusst. Und natürlich, uns passieren auch Fehler und manchmal ist es so, dass eine Landung vielleicht ein bisschen härter wird als gewünscht. Aber ein schöner Anflug und eine schöne Landung zu machen, das ist für mich so der schönste Moment. Neben natürlich den möglichen Ausblicken, die du gerade erwähnt hast, in der Nacht zu fliegen, den Sternenhimmel zu sehen über dir oder ein Gewitter bei Nacht zu beobachten, wo du diese Wetterleuchten siehst. Also ich habe ja selber auf meinem Handy, keine Ahnung, ich glaube 3000 Fotos oder 4000 Fotos nur vom Fliegen, weil es immer wieder faszinierend ist. Und deswegen mache ich das auch gerne und ich kann es hoffentlich auch noch gesundheitlich viele, viele Jahre durchführen. Und die Faszination Fliegen hat auch bei mir nach 30 Jahren nicht an Reiz verloren. Und das versuche ich auch anderen Menschen weiterzugeben, indem ich sie in mein Flugzeug setze, um im Zuge eines Coachings da was dazu zu lernen oder um ihnen Ängste und Befürchtungen zu nehmen.
Ja, es wäre jetzt ein richtig schöner Abschied gewesen und ein richtig schöner Abschluss, aber ich muss doch noch eine Frage hinten ranhängen, weil ich denke, dass sie auch einfach viele Leute interessiert und sie ist mir jetzt gerade mal spontan in den Sinn gekommen. Was macht ihr da eigentlich zwischen Start und Landung? Manchmal ist ja natürlich die Zeit kürzer, manchmal ist die Zeit ja länger. Was sind so die längste Flugzeit, die du so geflogen bist? Und wie gesagt, was macht ihr da in der Zwischenzeit? Weil ich hatte dann auch mal, da haben wir auch mal drüber gesprochen, ich dachte dann so, ja, und dann quatscht ihr wahrscheinlich über Gott und die Welt, das ganze Leben. Und so, und du sagst dann, nee, also so viel Zeit zwischendurch haben wir eigentlich auch gar nicht. Da ist immer irgendwie auch was zu tun. Ich weiß gar nicht, schlaft ihr aber zwischendurch auch mal bei längeren Flügen? Also erzähl mal da noch ein bisschen aus der Nähkiste.
Frage 1, um die zu beantworten. Meine längsten Flüge waren so 4-Stunden-Flüge. Also ich war nie auf der Langstrecke. Ich war immer nur im Europaverkehr, was für mich auch ausreichend war, weil ich habe mich immer davor gesträubt, 10 Stunden lang nichts zu tun. Wobei Piloten tun nicht nichts, auch im Cockpit nicht, auch auf Langstreckenflügen nicht. Ein Flug ist ja sehr durchgetaktet. Und das ist auch so ein Ansatz von mir, wenn ich Führungskräfte berate, dass wir uns mit Deadlines auseinandersetzen müssen. Unsere Deadline ist die Menge an Sprit, die wir an Bord haben. Und wir können nicht unsere Probleme hinausschieben, unsere Entscheidungen ewig hinausschieben, sondern wir haben nur eine bestimmte Menge an Zeit zur Verfügung, um eine erfolgreiche Landung an dem gewünschten Ort zur gewünschten Zeit durchzuführen. Und deswegen sind ist ein Flug natürlich auch sehr durchgetaktet. Und wir haben einen sogenannten Flugplan und Flightplan. Da steht die die Treibstoffkalkulation drauf, das Routing, welche Wegpunkte wir nacheinander abfliegen müssen, in welcher Zeit wir dort sein sollten. Und wir checken natürlich auch, sind wir zur berechneten Zeit dort? Haben wir zur berechneten Zeit noch den Sprit an Bord, den wir brauchen? Also dort wird nochmal ein sogenannter Fuel-Check durchgeführt. Wir funken mit unterschiedlichen Fluglotsen, weil wenn wir angenommen von Berlin nach Rom fliegen, dann fliegen wir durch ganz viele Lufträume durch und einzelne Lufträume werden von einzelnen Fluglotsen betreut, die teilweise bis zu 30, 40 Flugzeuge gleichzeitig betreuen müssen. Also wir bekommen auch da immer wieder Anweisungen. Wir schauen, sind wir in der richtigen Flughöhe, wo wir eine effizientere Treibstoffplanung vielleicht noch durchführen können. Wir nutzen zum Beispiel Rückenwinde aus, um weniger Treibstoff zu brauchen, oder wir verhindern Gegenwind. Und das funktioniert, indem wir die Höhe und das Routing anpassen. Aber wir haben natürlich auch Zeit, mal aus dem Fenster zu sehen, unseren Tee zu bestellen und den Ausblick zu genießen. Und natürlich diskutieren wir auch Privates während des Fluges. Aber es gibt natürlich auch Flüge. Ich hatte Flüge, die haben 18 Minuten gedauert. Da ist natürlich für das ganz, ganz wenig Zeit. Und da ist Fokus und Priorisierung ganz, ganz essentiell, um den gewünschten Erfolg und die gewünschten Resultate zu erwirken.
Ja, also ich muss sagen, ich finde alles, was natürlich so ein bisschen auch mystisch ist, weil so im Alltag wir wenig von Piloten erfahren, wenig aus der Luftfahrt, ne? Weil wir steigen halt, wie gesagt, ein und sind eigentlich wenig informiert, es sei denn, man beschäftigt sich da tief mit. Und deswegen, glaube ich, ist da auch ganz, ganz viel. Und ich finde es so toll, dass du das auch überträgst für Leader, für Businesses, weil da kann man so viel lernen, wie wir auch rausgearbeitet haben in den letzten Monaten, ja. Und deswegen finde ich es ganz, ganz toll, dass du diese Genialität da so zusammenbringst. Und ich kann nur jedem empfehlen, Christian ist ein so herzensguter, empathischer, sympathischer, auch lustiger, auch wenn heute natürlich das Thema vielleicht ein bisschen ernster war, ja. Aber eigentlich auch eine kleine Rampensau und wirklich ein entspannter, cooler Typ. Meldet euch bei Christian, geht auf deinem, ich weiß gar nicht, führst du deinen Instagram-Kanal gerade noch weiter? Gibt's den noch? Ja, auch, ne? Instagram?
Ich habe einen Instagram-Kanal, den bediene ich momentan nicht, weil ich eher auf LinkedIn aktiv bin und darf meine Weisheiten weitergeben möchte, weil es, wie eingangs erwähnt, dieses Wissen muss, das darf nicht irgendwann mal in einem Grab enden, sondern das muss in die Welt hinausgetragen werden. Und wenn es nur einem hilft, dann habe ich eigentlich meine Aufgabe schon erfüllt. Und ich kann dir ebenfalls nur Rosen streuen in deiner Arbeit, wo du mir geholfen hast, diese Genialität auch in mir selber zu sehen. Nicht deswegen, weil wir Piloten glauben, wir sind so diese Wunderwutzis, das sind wir nämlich nicht, weil wir kochen alle nur mit Wasser. Und die es glauben, dass sie es seien, das sind Blender. Mhm. Sondern wir sind einfach ganz normale Typen aus der Nachbarschaft, wie du und ich, die halt ein ganz bestimmtes Interesse an einem bestimmten Medium entwickelt haben, so wie auch du das tust. Und wie gesagt, wir können alle voneinander lernen. Jede Branche kann von der anderen was lernen, wenn sie offen ist dafür und die Bereitschaft zeigt, auch neue Impulse anzunehmen. Weil es immer wieder oder diese alten Ansätze immer noch da sind. Ja, das haben wir immer schon so gemacht. Ja, was Neues machen, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Das habe ich alles schon so oft gehört. Aber wenn wir offen bleiben und vielleicht nur einen kleinen Input uns annehmen und aus dem vielleicht unser eigenes Geschäft, unsere eigene persönliche Entwicklung vielleicht weiterbringen, dann hat es schon was gebracht.
Ja, und das ist auch so, oder es war auch so schön zu sehen, wie da so auch deine eigene Entwicklung war, weil ich kann mich da auch noch gut dran erinnern und es geht jedem von uns so. Du siehst selber überhaupt gar nicht, was du für eine Genialität hast, welche Expertise du hast, welches einzigartige Wissen. Und wie gesagt, wir haben jetzt erstmal nur über deine Arbeit als Pilot gesprochen, ja. Da steckt bei dir noch so viel andere Themen auch dahinter. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, ja. Aber Und es ist immer so schön, wie gesagt, wir sind so in unserer eigenen Welt, dass wir überhaupt gar nicht mehr sehen, dass das, was wir wissen, was wir können, was wir vielleicht auch erfahren haben, was wir individuell so zusammenbringen, dass das für andere ein riesen, 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 unfassbar krasser Mehrwert sein kann. Und da weiß ich, ne, durften wir auch bei dir ein bisschen dran arbeiten, dieses Selbstverständnis zu haben. Und du dachtest immer auch so, ja, interessiert es denn einen oder braucht es einer oder wie auch immer, ja. Und wir von außen immer, weißt du, ich meine, wir hängen dir so an den Lippen, was du auch immer erzählst. Und es ist alles so spannend. Und natürlich, wenn man davon lernen kann in unterschiedlichen Bereichen, ist es ein Riesenmehrwert, ja. Und das, was wir manchmal für uns für selbstverständlich empfinden, weil es natürlich unser Daily Business ist, da zu sehen, okay, das hat, egal, wie du schon sagst, und wenn es nur für einen Menschen ist, das, was ich da mitgeben kann oder das, was ich gelernt habe für mich, das mit anderen zu teilen, das kann wirklich Menschenleben verändern. Und da bist du auf einer ganz, ganz tollen Reise und einer Mission. Und ich freue mich, dass wir dich dabei begleiten durften und immer noch dürfen. Und ja, ich freue mich schon auf unseren gemeinsamen Flug. Und dann werde ich hier im Podcast ein Update geben, wie es mir erging, ja, was ich gelernt habe und was ich vielleicht auch für mich an Herausforderungen während des Fliegens und während des Fluges bewältigen konnte. Also deswegen stay tuned. Und Christian, danke, 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 dass du da warst. Es war sehr lehrreich, sehr schön, dir zuzuhören. Und bis ganz bald und dir ganz, ganz viel Erfolg auf deinen weiteren Flügen und auf deiner weiteren Reise.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich hoffe, es hat den Zuhörerinnen und Zusehern, je nachdem, gefallen. Danke dir für deine Inputs, für deine Arbeit und auch für die Einladung, hier dabei sein zu dürfen. Danke, Tina.
Wenn man noch mehr von Christian lernen möchte oder hören möchte, er hat auch einen eigenen Podcast. Der wie heißt?
The Flight Plan.
Genau, den findet ihr auf, gerade noch auf Spotify war es, ne?
Auf Spotify, genau.
Spotify, Christian Winkel, The Flight Plan, einfach mal googeln. Und da gibt er auch ganz, ganz viele Insights zu dem Thema Fliegen und wie man das auch so mit allen Lebensbereichen verbinden kann. Also viel Spaß beim Hören und bis ganz bald. Ciao, ciao.